Stuttgart kann statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Da sind wir wieder. Podcast E295, die 295. Folge, die 300. rückt damit unweigerlich näher und wir schauen mal, was wir da so für euch vorbereiten, wenn dieses Jubiläum ansteht. Erstmal kümmern wir uns aber um das, was wirklich wichtig ist in dieser aktuellen VfB-Woche. Und dafür habe ich mir wie immer den Felix Mahler hier mit reingeholt. Felix, grüß dich.
Grüße.
Und den David Scheu, meinen Kollegen aus der Sportredaktion. David, grüß Gott.
Hallo Philipp, grüß dich.
Mein Name, habt ihr gerade gehört, ist Philipp Meissner. Und ich würde sagen, wir reiten mal ganz kurz durch die Themen. Wir haben zwei Testspiele, die wir besprechen müssen. Wir haben ein Testspiel des VfB Stuttgart in Luzern. Wir haben ein Testspiel des VfB Stuttgart in Heilbronn gesehen gegen Fortuna Sittard. Wir haben natürlich, wie üblich in dieser Zeit im Sommer, jede Menge Transferbewegungen, die man zumindest mal andiskutieren, anreißen muss. Haben ein bisschen Sommerfahrplan, haben eine vielleicht mit relativ hoher Brisanz versehene Mitgliederversammlung anstehen, die an diesem Wochenende beim VfB Stuttgart stattfindet. Und dann haben wir auch noch so eine kleine Reise, die wir machen in diesen Tagen. Auch dazu gibt es ein paar Takte zu sagen. So, wo fangen wir an? Luzern am besten. Ne? Also, ich bin da hingefahren. Ich habe das als einziger Journalist in VfB-Umgebung vor Ort begleitet. Und ehrlich gesagt, hätte ich nicht einen Kumpel in Bern getroffen, bei dem ich übernachten konnte und eine gute Zeit hatte, hätte ich mich echt nachher geärgert, überhaupt da hingefahren zu sein. Denn es war ein sehr, sehr, sehr überschaubares Fußballspiel und natürlich mit dem dazu passenden Ergebnis 0:0. Der VfB hat ja ein bisschen anders vielleicht als in manch anderen Jahren jetzt mittlerweile eingeführt, wirklich alles, was sich bewegt, zu streamen. Also auch dieses Spiel, habt ihr denn dieses Spiel gesehen? Wer kann was dazu sagen?
Ich hab's gesehen. Ich verspare mir erstmal ein bisschen Livestream-Kritik, die auch hochgekocht ist, aber das ist vor allem eher beim zweiten Testspiel gegen Fortuna Sittard aus der sogenannten Community. Aber ja, ich habe das Spiel gesehen. Muss auch da mal lobend erwähnen, auch bei uns unter dem Post, 90+3 auf Insta, das Ergebnis war sehr ruhig für so ein 0-0 gegen Luzern. Da gab es auch mal Zeiten, wo es dann hieß, boah, was ein schlechter Test und hier und da. Aber da wurde auch angenommen, früh in der Vorbereitung, der Gegner ist viel weiter, alles in Ordnung, Jugend hat gefallen. Von dem her, ein Tor wäre schon schön gewesen. Ich weiß nicht, ob es verdient gewesen wäre, das kannst du besser beschreiben von vor Ort. Aber ja, kann man mal so abhaken als Leistungstest, wie es bei Luzern geht's ja bald los oder ging's vielleicht schon los, von dem her, die waren doch schon einfach weiter.
Ja, ich habe tatsächlich in erster Linie das gelesen, was du geschrieben hast und daraus gefolgert, dass es jetzt nicht ganz so prickelnd war, aber der Felix hat schon gesagt, ich würde da jetzt, das ist das zweite Testspiel gewesen, es sind noch Wochen, bis es wirklich losgeht und ich würde da nicht so viel überbewerten, zumal es ja die Woche drauf schon in puncto Durchschlagskraft, kommen wir ja noch drauf, wesentlich besser war.
Genau, also meine Trainer haben früher immer gesagt, das erste Testspiel, und das ist ja wirklich das erste, weil das davor, dieser Jako-Kick, den kann man ja nicht mal in die Kategorie Testspiele einordnen. Die sind einfach nur da, das ist einfach eine Laufeinheit und fertig. Ja, du sollst dich bewegen, du sollst in Pulsbereichen unterwegs sein, die dir das Training im Idealfall nicht bietet, zumindest nicht in dieser Intensität. Und das ist passiert. So, ja, dann kann man noch sagen, dass gewisse Dinge einfach keine Option sind. Der Trainer hat ursprünglich selbst gesagt, Nick Woltemade, der ist kein Gerassi-Ersatz, dann stellt er ihn genau auf die Position und hat bekommen, was er erwartet hat, nämlich nichts. Ja, das funktioniert nicht, ja, mit dem Spieler. Er ist keiner für diese zentrale Stürmerposition, das wird er auch nie werden, unabhängig seiner Körpergröße, die ist natürlich entsprechend, ja, aber darauf sollte man halt einfach nicht setzen. Und was gut war, war eben dann die zweite Halbzeit, die war frischer, die war mutiger, da waren wir ja 1-1, da war einfach ja mehr Drive drauf und das waren die Jungen, also das waren fast ausnahmslos Spieler, die teilweise noch A-Jugend spielen können und die haben das sehr gut gemacht. Ein Tor, ja, hätte rausspringen können, aber auch auf Luzerners Seite. Also die hatten die klaren, krassen Torchancen, die 2-3, die hatten die. Und dass sie nicht getroffen haben, hat im Wesentlichen mit Stefan Drlacar zu tun, der eine sehr gute Partie abgeliefert hat. Da sogar der Kollege der Luzerner Medien, der vor mir saß, hat sich extra umgedreht und ihn nochmal nach dem Namen gefragt, weil der gar nicht auf dem Spielberichtsbogen drauf stand. wer denn das sei, und ein sehr guter Torhüter und so weiter. Der hat einfach 2-3 eins gegen eins Dinger vereitelt, die muss er nicht halten, und deswegen kann man da ein positives Fazit ziehen. Und damit hat sich das aber auch schon. Ja, also war ein netter Nachmittag für alle Groundhopper, die da hingefahren sind, um sich einen Länder- und Stadionpunkt zu sichern. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Vielleicht noch eine Sache, ich habe jetzt zwar nicht verfolgt, wie die jetzt am Wochenende eingestiegen sind, aber Luzern dürfte es in der Verfassung schwer haben, eine gewichtige Rolle in der Schweizer Liga zu spielen, weil das ist ja schon ein bisschen arg wenig. Ja, vielleicht noch ein kleines Bonbon am Rande. Der Trainer, Mario Frick, Ex-Liechtensteiner Nationalspieler, ja, und der war dann im Gespräch nachher tatsächlich stolz drauf, da explizit darauf hingewiesen, dass er ja einen Guinness World Book of Records Eintrag hat, also im Guinness-Buch steht. Ich frage ihn dann ja, mit welchem Rekord denn? Dann sagte er mir, ja, er wäre der erste Fußball-Nationalspieler, der 100 Länderspielniederlagen sein eigen nennen dürfte. Okay. Das was ist, worauf du dann, ja, Glückwunsch. Und dann sind wir auseinandergegangen, ja, der Herr Frink und ich. Ja. Gut, Fortuna Sittard, Hitzekessel Frankenstadion. David, ich war in diesem Stadion zum ersten Mal 1994. Da hat der VfB Stuttgart gegen Hannover 96 die U17 deutsche Meisterschaft gewonnen. Ja, bei Hannover spielten Leute mit wie Robert Enke und Gerald Asamoah. Und beim VfB so einstige Jugendspielerlegenden wie Tobias Isely, ja, die Älteren unter uns werden sich erinnern. Wie war es jetzt am Wochenende, David?
Ja, du hast es schon angesprochen, extrem warm. Also es ist schon so gewesen, wir hatten die 30 wirklich klar geknackt, dass es zur Ausübung von Leistungssport echt, echt happig und knifflig war. Spieler sind auch gar nicht auf der Bank gesessen, sondern 10 Meter weiter hinten im Schatten. Dann kam noch dazu, dass man über 120 Minuten gegangen ist, und somit war es insgesamt schon eine sehr schweißtreibende, anstrengende Angelegenheit. Was man aber grundsätzlich festhalten muss, ist, offensiv war es besser als in Luzern. Also sie haben 3-0 gewonnen gegen Sittard, aber es hätten noch deutlich mehr Tore fallen können. Also du hast schon wieder dieses flüssige Kombinieren durchs Mittelfeld gesehen, Verlagerungen auf die beiden Flügel, viele Einschussmöglichkeiten. Fortuna Sittard ist jetzt nicht der große Brocken gewesen, das hast du vom VfB unter der Hand nach dem Spiel auch gehört, dass sie sich da ein bisschen mehr Gegenwehr auch gewünscht hätten. Aber trotzdem muss man sagen, glaube ich, im Vergleich zu Luzern, Schritt nach vorne.
Das war vielleicht, wenn man tatsächlich eine sportliche Sache noch bemerken möchte zu Luzern, und das, ich habe das Spiel gegen Sittard auch zu Teilen im Stream gesehen, ist tatsächlich das, also der VfB Stuttgart wird an seiner Spielidee und Philosophie überhaupt nichts ändern. Ja, also das ist weiterhin das, was Hoeneß sehen will. Das heißt, man ist mutig, man ist ballbesitzorientiert, man versucht das technisch sauber, kleinteilig teilweise im Aufbau erstmal zu lösen. Grundsätzlich, man möchte agieren mit Ball, anstatt gegen ihn zu reagieren. Ja, das kann man, glaube ich, schon so als Fazit bisher feststellen, nicht?
Ich finde das auch gut. Also die Spielweise hat so begeistert die letzte Saison. Es ist so eingespielt. Wieso davon abweichen? Stärken beibehalten. Ich finde es genau richtig.
Genau. Diese zweimal 60 hat der Yannick Keitel als Willensschulung betitelt nachher. Ja? Wie war es denn für die Fans eigentlich? David, hast du da so ein bisschen Auge drauf haben können? Wie war es denn drum? Ist es gut angenommen geworden? Also waren da genügend Leute oder wurde für die ein bisschen was gemacht oder war es einfach nur das übliche Rahmenprogramm und Prozedere?
Nein, das Rahmenprogramm war jetzt nicht spektakulär beziehungsweise nicht vorhanden. Es war einfach ein Kick. Fans waren gut da, so 5.500 ungefähr. Die Schattenplätze waren halt begehrt, das hast du gesehen, so rechts hinterm Tor und so. Auf der Gegengerade hat dann halt die Sonne voll drauf geknallt. Da sind sie in der Halbzeit dann auch kurzzeitig verschwunden und dann wieder gekommen, als es weitergegangen ist. Also hat Fabian Wohlgemuth hinterher auch gesagt, für alle eine Herausforderung, nicht nur für die Spieler.
Derjenige, auf den die meisten Augen natürlich gerichtet waren, der kam wenige Tage vorher vom FC Augsburg zum VfB Stuttgart. Wer hat sich denn geschlagen, der Kollege Demirovic?
Das Thema, was du natürlich hattest beim Stürmer am Schluss dann, ist, das Tor hat gefehlt. Haben sie auch drüber gesprochen, teilweise, weil Chancen waren da, auch gute Chancen, die er auch schon mal gemacht hat, war ein-, zweimal blank vorm Keeper. Was ich aber in dem Zusammenhang wichtig finde, ist, du darfst es auf gar keinen Fall darauf reduzieren, weil er für 2-3 Tage Training schon extrem gut eingebunden war ins Spiel. Du hast es ja bei Stürmern öfters, dass die da eine Weile brauchen, weil sie nie die meisten Ballkontakte haben, vorne mal in der Luft hängen. Das war bei ihm gar nicht so. Er war Anspielstation, er hat Bälle festgemacht, weiter nach außen verteilt. Und hat dann in dieser Hinsicht auch von Sebastian Hoeneß hinterher ein Lob gekriegt. Also insgesamt hat es gepasst.
Wie hast du ihn denn gesehen, Felix?
Ja, geh ich mit. Ich glaube, er hatte eine vor allem große Chance, die ich im Kopf habe, wo der Keeper das Ding aber auch ganz gut hält. Also ich glaube, mit ein bisschen mehr Glück geht er halt durch die Beine durch und dann hat er vielleicht seinen Treffer. Was wir, wo wir beim Thema Fans waren vorhin, die es ja auch die Hitze aushalten mussten, diese 120 Minuten oder sogar noch mehr mit ein bisschen Nachspielzeit obendrauf. Ich glaube, da wurde Demirovic auch ein bisschen hervorgehoben. Ich habe ein Interview gesehen von ihm, wo er auch gesagt hat, ey, das machen wir sehr gerne. Und dass er wirklich irgendwie, glaube ich, 30 Minuten, 45 Minuten danach noch jedem den ja, Autogrammwunsch, den Bildwunsch abgenommen hat und umgesetzt hat. Ich glaube, der tut einiges. Ich glaube, er muss gar nicht viel tun. Ich glaube, viele VfB-Fans sind sehr, sehr gehypt darauf, dass er da ist. Aber er bestätigt das und ich glaube, der freut sich extrem, dass er hier ist. Und wie du es ja auch schon gesagt hast von Hoeneß, der freut sich auch, dass er hier ist. Der freut sich, wie er sich eingefunden hat. Das, ja, bisher bestätigt sich das, glaube ich, dass es so ziemlich Arsch auf Eimer ist, sage ich mal.
Ich bin gespannt, was da noch kommt. Er hat für mich einen sehr spannenden Satz gesagt. Ich verstehe immer besser, wie das Spiel in der Tiefe funktioniert. Ja, was ein gutes Indiz dafür ist, dass er sich da auch wirklich reinfuchst, ja, und jetzt Teil davon ist, nachdem er ja monatelang von außen drauf geschaut hat. Das Zitat kennen ja alle, auf dem diese ganze Geschichte aus der Büchse auch der Hype ein Stück weit aufbaut. Ja, ich bin noch nie so hergespielt worden, auch noch nicht von den Bayern und so weiter und so fort. Das hat er getätigt nach dem 0-3 des FCA gegen den VfB kurz vor Weihnachten. Und seitdem hat er gesagt, ist er Fan. Ja, hat also den Weg der Truppe verfolgt, jetzt ist er Teil von ihr. Und was ich auch noch spannend finde, das ist was, was vielleicht jetzt von für euch außen nicht ganz so direkt nachvollziehbar ist, aber ich finde, es ist spürbar, wenn du dich mit dem im Umfeld aufhältst, mit Trainer, Sportchef, Sportvorstand sprichst, dass die schon ein Stück weit erleichtert fast sind, dass sie da einen zentralen Mann gefunden haben, auf den jetzt sich alles so ein bisschen fokussieren kann oder auf den auch ein Stück weit ein bisschen was zugeschnitten wird, denn die hatten schon große Sorge zwischenzeitlich, dass sie eben weder Gerassi noch Undav haben würden, ja, und vielleicht kommt es ja sogar auch so, ja, ist ja immerhin noch weiterhin offen und jetzt da jemanden zu haben wie Demirovic, der dann auch noch bereitwillig diese Rolle annimmt, der will das ja, der will wirklich diese Rolle haben, der will da sagen, okay, ich bin jetzt hier eure neue Nummer 9, gebt mir die Kirsche, ich mach's ja schon rein irgendwann, ja. Und das ist für den Verein als solches oder für das Team und das Team um Team als solches, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, weil die halt viel entspannter zur Sache gehen können, als wenn sie noch länger darauf warten hätten müssen, dass da jetzt so eine zentrale Figur kommt. Oder sehe ich das falsch?
Nein, zu 100%. Es ist eine absolut entscheidende Position. Ich fand es auch richtig, dass du da dann kein Experiment gemacht hast. Hätte man ja auch machen können mit einem jungen Stürmer und schauen, wie der sich entwickelt. Jetzt haben sie einen geholt, der hat für Augsburg 15 Mal getroffen letzte Saison. Also nichts gegen Augsburg, aber das ist dann wirklich schon ein Brett, da so zu performen. Und die Stürmertore brauchst du einfach zwingend. Und deshalb ist es meiner Meinung nach ein wirklich guter, wichtiger Transfer. Und nochmal, er ist 3, 4, 5 Tage da gewesen vor dem Spiel. Das wird alles kommen.
Eine Kuriosität gab es auch noch bei diesem Spiel. Und wieder spielt da Stefan Drlacza eine Rolle. Was war los damit?
Der stand in der 70. am Spielfeldrand. Also da ging es schon noch 50 Minuten, war bereit für seine Einwechslung, ist dann reingekommen, hat sich aber nicht ins VfB-Tor gestellt, sondern hat auf der anderen Seite mitgespielt für Sittard. Das haben sich dann schon alle so ein bisschen verwundert die Augen gerieben. Der Hintergrund ist schnell erklärt. Beim Gegner sind kurzfristig 2 Keeper ausgefallen. Der eine aus persönlichen Gründen, der andere wegen einer Verletzung. Und dann hatten die halt nur noch einen. Und 120 Minuten bei diesen äußeren Bedingungen wollte man dann doch nicht machen. Und dann hat man das, glaube ich, schon am Tag vorher mit dem VfB abgesprochen, dass dann im Fall der Fälle eben der Kollege auf der anderen Seite mitspielt, und ist dann für alle eigentlich eine gute Situation gewesen, weil der VfB ja selbst 3 Keeper dabei hatte und so dann allen ausreichend Spielpraxis geben konnte.
Also, aber angekündigt war es nicht. Also jetzt, dass der oder ihr im Stadion habt das nicht von Beginn an gewusst, sondern auch erst dann realisiert, als es soweit war, oder?
Wir haben vom VfB einen Hinweis gekriegt vor dem Anpfiff, dass es so kommen kann, im Fall der Fälle. Aber auch erst kurz vor Anpfiff.
Ja. Okay. Wie haben sich die anderen beiden VfB-Keeper geschlagen?
Gut. Also sie hatten natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun. Das musst du, da war eher so ein bisschen Spielaufbau von hinten gefragt. Unzählige Paraden gab es da nicht. Aber haben sich nahtlos eingefügt, und da war es natürlich für den Kollegen Simon auch noch ein schönes Heimspiel in Heilbronn. Kommt ja daher. Also insgesamt eine runde Sache.
Das ist, glaube ich, sogar sein Stammverein. Ich meine, der hat die ersten Gehversuche, das hätte ich beim VfR gemacht. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, ja, schön, schön, schöne, schöne runde Geschichte. Und eines von 5 insgesamt in der Vorbereitung Testspielen, die auf dem Plan stehen. Wir kommen nachher noch dazu, was da noch so jetzt auf die Kollegen wartet. Vielleicht aber nochmal, da können wir gerne auch nochmal drüber reden, ein kleiner Schwenk zurück zu Demirovic. Der Trainer hat nämlich auch seine Leistung eingeschätzt, und das hören wir jetzt mal, was er gesagt hat.
Er nimmt vorne in der ersten Linie direkt das Pressing in die Hand, organisiert dort, ist sofort präsent, ist da, hat eine Chance gehabt, wäre natürlich zu schön gewesen, wenn er den gleich gemacht hätte. Aber das kommt alles. Nein, er ist sofort integriert. Die Jungs haben sich gefreut, dass er da ist. Deswegen, das geht seinen Gang. Ja, wird möglicherweise dann auch schon in Japan seinen ersten Treffer machen.
Ja, Wünsche und Wunschvorstellungen für den Japan-Trip gibt es so einige. Wir werden nachher nochmal dezidiert drüber sprechen. Jetzt aber haben wir erstmal einen kleinen Werbeblock für euch.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Wir läuten das Transfer-Update ein, muss sein in der Phase, auch in der heißen Phase jetzt, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, bis die Deadline dann irgendwann gesetzt wird, Ende August. Ich habe hier so 2, 3 Namen stehen, ich weiß gar nicht, ob wir da so viel noch drüber verlieren müssen. Guirassy ist jetzt offiziell, hat man letzte Woche oder seit der letzten richtigen Folge, also außerhalb der Mitgliederversammlungsfolge mit dem Herr Wenninger, hatten wir das noch nicht mit dabei. Demirovic haben wir gerade schon angesprochen. Und ich glaube, mit am interessantesten ist auch der Stand von Dennis Undaff. Ich glaube, das Duo würden sich sehr viele wünschen, Demirovic und da vorne drin. Wissen wir da was? Wie steht's da?
Naja, also erstmal ist es, glaube ich, wichtig, dass diese Guirassy-Thematik vom Tisch ist. Ja, ich glaube, für alle Beteiligten. Zuallererst natürlich für den Spieler selbst. Der hat seinen Wunschdeal bekommen. Ja? Borussia Dortmund langt dafür richtig tief in die eigene Kasse. Die zweite sportärztliche Untersuchung hat ergeben, dass er nicht operiert werden muss. Ja, das war schlussendlich der Knackpunkt, um den sich alles gedreht hat. Muss man diese Außenbandverletzung operativ irgendwie, muss man der so begegnen oder geht das anders? Das ist mal wichtig, und ich glaube, mehr gibt es darüber erstmal nicht zu sagen. Er wird voraussichtlich am 4. Spieltag, wenn Borussia Dortmund auf den VfB trifft, noch nicht mitwirken, sondern erst in der Rückrunde auf ein VfB-Treffen. Und ich glaube, David, da kannst du mir vielleicht auch zustimmen, die Art und Weise, wie er sich verabschiedet hat und auch wie der Verein mit diesem Abschied umging, der VfB jetzt, die lässt dann doch schon relativ tief blicken, wenn man da dagegen schneidet, was rund um Waldemar Anton passiert ist. Oder? Was meinst du damit?
Ja, ich glaube halt, was auch von außen und von den Fans honoriert wird, ist, dass der Guirassy von Anfang an mit offenen Karten gespielt hat und da keine Märchen erzählt hat, sondern gesagt hat, ich fühle mich hier wohl, aber ich kann mir halt auch dann irgendwann noch was anderes vorstellen. Und so ist es dann jetzt gekommen. Er hat sich dann mit einem sehr anständigen Post auf Social verabschiedet, der auch positiv aufgenommen worden ist, so wie ich das gesehen habe. Und so, finde ich, ist das in Ordnung und kann man danach gut auseinandergehen.
Gehe ich mit. Also wie Geras hieß, ist ja, war es von Beginn an klar, wurde, glaube ich, auch so nochmal von Wohlgemut geäußert, dass von Beginn an klar war, dass er gehen möchte. Ich glaube, wir hatten es auch berichtet, dass es da Versuche gab, ihn zu halten, auch berechtigt. Ich meine, letzte Saison, Fanliebling und wo wir vielleicht nachher dann das Thema Undarf noch streifen, so ein paar Leute musste halt vielleicht halten, er war nicht zu halten. Da war Anton schon ein bisschen überraschender und eben auch einfach unschöner im Abgang. Ich glaube, da hat sich's auch dann noch gespart, am Ende des Tages irgendwie einen Abschiedspost selber abzusetzen, weil er auch wusste, was immer zurückkommt, Kommentare verborgen oder deaktiviert, wie auch immer. Ich glaube, die Gerasi-Nummer war sehr viel freundlicher. Ich glaube, dem hätte auch nichts groß geblüht, wo du es angesprochen hast, dass er am vierten Spieltag noch nicht in Stuttgart kommt. Ich glaube, der hätte kein großes Pfeifkonzert abbekommen. Aber ja, Gerasi ist ganz, ganz gut durchgegangen, ganz normal. Irgendwer zieht die Ausstiegsklausel. Das war, glaube ich, vorherzusehen. Ich glaube, man nimmt es ihm absolut ab. Auch wenn natürlich viel vielleicht auch mit PR drin ist in solchen Statements, aber man nimmt es ihm absolut ab, dass er ein feiner Kerl ist und da ja ihm schon der Abschied auch ein bisschen wehtut. Und was man auch nochmal vorheben muss, glaube ich, ist diese Qualität von ihm, diese 28 Tore. Das ist mir erst nochmal so richtig klar geworden, diesem Zusammenschnitt, den der VfB hochgeladen hat, von, ich glaube ich, allen seinen Toren im VfB-Dress. Und da waren schon Dinger dabei. Gerade letzte Saison hat er, glaube ich, auch um 7 oder 8 Tore seinen Expected Goals-Wert übertroffen. Das war schon absolut einzigartig. Hat einen Rekord aufgestellt. Also da, der bleibt deutlich, sehr, sehr positiv in Erinnerung.
Für mich, das Spiel aller Spiele war das Spiel in Mainz. Mit diesem Lupfer-Tor und so weiter und so fort. Da, ich dachte, ich saß auf der Pressetribüne und hatte wirklich, es war so eine Mischung zwischen Ungläubigkeit, Erstaunen und so ein ganz kleines bisschen war ich auch angegeilt, ehrlich gesagt, weil das ist natürlich, das war richtig, richtig gut, ja. Und sowas hast du schon lange nicht, also unabhängig, ob im VfB-Trikot oder nicht, sowas hast du schon länger in der Bundesliga einfach nicht mehr gesehen gehabt, ja. Und es ist auch ein Unterschied, so deine Treffer zu machen oder halt irgendwie zwischen Fünfer und Torlinie zu stehen und abzudrücken, wie Harry Kane das gerne macht, weil er halt da seine Qualitäten hat und so oft da gefunden wird. Ja, aber du kannst so 3 Tore machen wie Kane und du kannst halt so 3 Tore machen. Ja, und das ist schon unterschiedlich in der Wertigkeit, finde ich.
Diese Lupfer wurden ja auch fast legendär gegen Darmstadt und so weiter, ja, und so fort.
Der eine gegen Darmstadt war auch nice.
Dieses letzte gegen Mainz, das du angesprochen hast, da war ich auch im Block und da kam, glaube ich, wirklich auch nichts anderes außer ein Oh mein Gott aus mir raus. Also dieses Ding da hochlupft, man mit dem Kopfball drüber setzt. Und was ich auch noch ganz nett fand, das letzte vielleicht noch zu seinen Toren, ist eben auch diese Würdigung und dieses Gefühl für den Verein, als er dann den Gomez-Rekord, glaube ich, eingestellt hatte oder gebrochen hatte, weiß ich nicht mehr, und dann eben auch den Torero macht in Dortmund, das auch jedes Mal nochmal angesprochen hat, wie stolz ist, dass er eben den Gomez-Rekord gebrochen hat. Also ich glaube, da war schon Identifikation auf jeden Fall da, kam er zur Kinopremiere nochmal dann recht, ja, unverhofft oder
ja. Nein, also die haben anderthalb, zwei Tage vorher Bescheid bekommen, dass er kommen wird. Es war nicht von ihm gefordert und das war hat er freiwillig gemacht, mit seiner Frau gekommen. Und Atta hat da noch versucht, Atta Karaso, der im Rahmen dieser VfB-Saisonabschluss-Filmpremiere-Gedöns in dem Kino war dann ja auch die Vertragsverlängerung von Karaso kommuniziert worden und er hat dann noch versucht, bei seiner Rede auf der Bühne natürlich noch alle Hebel in Bewegung zu setzen, den Gerasi in irgendeiner Form umzustimmen, aber was natürlich nur ein bisschen Show war, weil da war die Entscheidung längst gefallen, logischerweise. Aber dennoch ein gutes Indiz dafür, dass da schon jede Menge Herzblut auch bei Gerasi selbst drin war in der Nummer. Ja, deswegen schön. Und kommt logischerweise entsprechend bei den Fans an. Da kommt auch der Herr Demirovic an. Haben wir ja schon einiges drüber besprochen, Wochenende im Part rund um das Testspiel gegen Sittard. Hättest du, David, geglaubt, wir würden jemals über die Tatsache sprechen, dass der VfB Stuttgart bei seinen Neuzugängen die 20-Millionen-Euro-Grenze reißt?
Kommt ein bisschen drauf an, wann du fragst. Also vor 1-2 Jahren sicher nicht. War das nicht absehbar, aber jetzt hat sich's einfach mit den Marktwerten der Spieler, die da waren, durch die erfolgreiche Saison so entwickelt, dass es so in die Höhe gegangen ist, dass es ein Stück weit zwangsläufig ist. Wenn du adäquaten Ersatz holst für Gerasi, dann ist es halt im ähnlichen finanziellen Regal. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist dann der Nico González damals, oder wer der teuerste war, ist jetzt keine direkte Reaktion auf den Abgang gewesen. Und das ist jetzt halt dann einfach ein Stück weit anders. Und so kommt es, denke ich, zustande. Es sollte nicht zur Regel werden, sonst wird's irgendwann teuer. Aber in dem konkreten Fall war es, glaube ich, einfach zwingend nötig.
Ich hätte das nicht gedacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie diese Schallmauer jemals durchbrechen. Ich weiß nicht, also du machst ja die Rechnung auf eine Ablösesumme in gewisser Größe garantiert adäquaten, was bedeutet, wenn möglich 1:1 Ersatz, den sehe ich halt nicht in Demirovic, wenn ich den mit Gerassi gegenschneide. Ich glaube nicht, dass er das leisten kann. Und ich hätte tatsächlich gedacht, sie setzen lieber auf etwas wieder, was dann eine gewisse Entwicklung voraussetzt. Ja. Andererseits habe ich da halt die Champions League nicht mit eingerechnet. Ja. Die Champions League, diese große europäische Bühne, die setzt sich ein Stück weit natürlich anders unter Druck. Ja. Sag ich mal, Personal verpflichten zu müssen, das passt. Und da passt dann natürlich logischerweise. Und sie gibt dir natürlich auch ein finanzielles Rüstzeug mit, das dir andere Möglichkeiten gibt. David, du hast dich schon mal ja tief in diese Thematik vergraben, was denn die Champions League an Kohle bringt. Eines unserer erfolgreichsten Videos auf YouTube basiert auf genau diesem Thema.
Und Insta auch.
Insta auch, auf diesem Themenschwerpunkt. Der David erklärt mit schöner Anchor-Pose, wie viel Kohle da eigentlich rumkommt. Weißt du die Zahlen noch, David? Da kannst du jetzt schon wieder mal rauslassen.
Das war aber nicht abgesprochen. Du triffst mich jetzt völlig unvorbereitet. Aber kriegen wir, glaube ich, hin. Also es ist halt allein für die Teilnahme in der Gruppenphase oder in der Hauptrunde sind es 18, irgendwas Millionen, für die du nichts tun musst, einfach nur mitspielen. Das ist halt schon mal ein Batzen. Und dann kriegst du für jeden Sieg 2,1 Millionen. Also keine Ahnung, du spielst am Dienstagabend, hast ein Heimspiel gegen wen auch immer, schlagbaren Gegner vielleicht, Glasgow Rangers. Kriegst einfach 2,1 Millionen, wenn du dieses Spiel gewinnst.
Das hat er absichtlich gesagt jetzt. Ja, er hat absichtlich Rangers gesagt, um mir was Liebes zu tun. Finde ich gut, David. Danke. Also kommt schon so an. Ne? Alles gut. Ja, ich glaube, also selbst ein Unentschieden oder jeder Punkt gibt eine Million.
Du hast es dann einfach runtergerechnet, ein Punkt ist 700.000 und ein Sieg 2,1 Millionen. Ja, das ist schon Wahnsinn.
Naja. Ja, also, dann weißt du ja Bescheid. Ja, das ist schon der Wahnsinn. Ja, insofern, da ist schon ein sehr, sehr guter Fit getroffen worden vom Club, aber auch vom Spieler. Ja, ich glaube, der hätte auch andere Optionen gehabt. Und mit 2 Jahren Restlaufzeit seines Vertrages in Augsburg erklärt sich natürlich auch ein Stück weit die Höhe der Ablösesumme. Hätte der jetzt nur noch 1 Jahr dort Vertrag gehabt, wäre das vielleicht nicht vielleicht, es wäre einfach weniger geworden dann in der Ablöse. Dann hätten die keine 20 plus mehr verlangt, ja. Weil wenn man nach allem, was wir wissen, wenn der alle Boni erreicht, dann kostet er halt auch keine 21, dann kostet er 26. Ja, so, und das ist dann echt ein Brett. Ja, also das ist wirklich ein Brett. Und ob sie das nochmal zu droppen bereit sind, und da sind wir bei Dennis Undav, das ist halt die große Frage, um die sich alles dreht. Offiziell, aktuell ist es noch so. Ja, der VfB will unbedingt. Der Spieler will unbedingt. Er ist am Wochenende in einem Twitch-Stream, ich will nicht sagen vom Leder gezogen, aber doch nochmal sehr, sehr eindeutig seine Meinung darüber kundgetan, dass ihn sein jetziger Arbeitgeber noch nicht freigibt, ja, sondern er offiziell jetzt natürlich bei Brighton and Hove Albion unter Vertrag steht. Dennis Undav dort zum Trainingsauftakt erscheinen muss, wenn sein EM-Urlaub abgegolten, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also wenn er halt seinen Urlaub absolviert hat und die große Hoffnung aber, sowohl bei UNAF als auch beim VfB ist, man findet vorher eine Regelung. Unser Stand ist der, man hat so roundabout 24 Millionen geboten. Ja. Diese RKO, KO-Nummer dröseln wir nicht nochmal auf, da haben wir oft genug drüber gesprochen, hat jeder auch oft genug gelesen. Fakt ist, es liegt Brighton ein Angebot vor in dieser Höhe und die zucken halt nicht mal. Ja. Jetzt ist die Frage, wie weit und wie sehr bist du noch bereit zu pokern? Weil je länger du natürlich auch pokerst, umso geringer sind deine Chancen anderweitig. Ja. Also ganz kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Der VfB hat sich schon 2 richtig dicke Fische entgehen lassen, müssen, weil er eben dieses Geld, dieses UNDAF-Paket, ja, Ablöse, Handgelder und so weiter, das ganze Gedöns, das schon auf der Seite liegen hat für den Fall der Fälle. Ja, und ich glaube, ein drittes oder viertes Mal wird das nicht passieren. Wie schätzt du die Lage ein, David?
Also es wird sich auf keinen Fall bis Ende August ziehen. Wir hatten ja auch schon mal den Fall, der Tausch Kalajdzic gegen Gyrassi, der ist auf den letzten Metern über die Bühne gegangen vor 2 Jahren. Das wird in dem Fall nicht so sein, weil der VfB einfach bei diesen großen Summen auch rechtzeitig nach Ersatz gucken muss. Haben sich jetzt auch interne Deadline gesetzt und die wird wenige Tage in den August reingehen, vielleicht ein bisschen noch, aber dann braucht man da Klarheit. Das Problem ist einfach halt, der Spieler gehört Brighton momentan und insofern ist da der Spielraum halt, wenn die sich nicht bewegen. Sebastian Hoeneß hat nach dem Spiel in Heilbronn auch gesagt, ist ein nicht ganz einfacher Verhandlungspartner. Und so ist es dann und an dem hakt's.
Bin gespannt, was sie da noch rausreißen. Bisher war der Hauptverwandlungsführer der Herr Wehrle, ja, der war auch in Brighton drüben und so weiter. Ob das weiterhin so ist, entzieht sich aktuell meiner Kenntnis. Ich glaube natürlich schon, dass sie alles dran setzen werden, diesen Spieler irgendwie zu bekommen. Und Anfang August, ich meine, wenn wir jetzt hier um eine Deadline oder über eine Deadline sprechen, wir wissen alle, wie lange der VfB unterwegs ist in Asien, ja. Und dann ist da ein Wochenende, dann ist der 5. August der Start, das ist so eine Art Stichtag. Ja? Das ist der Montag nach dieser Reise, das ist der Montag, da sind es dann noch 12 Tage bis zum Pflichtspielauftakt, nämlich der 17., das ist der Supercup gegen Leverkusen. David und ich haben das Vergnügen, glaube ich, gell, David? Wir fahren hin.
So ist es, wir sind da, ja.
Ja. Und dann kannst du eigentlich schon davon ausgehen, dass bis da Klarheit herrschen sollte. Und ich kann mir auch vorstellen, ganz ehrlich, dass dann halt im Zweifel der VfB konsequent ist und sagt, okay, bis hierher und nicht weiter. Wir haben keine Lösung erreicht, obwohl wir alles, was in unserer Macht stand, getan haben. Also müssen wir es lassen. Ja? Und dann eben uns auf andere Namen fokussieren. Das sind ja ein paar im Gespräch. Ja? Es gibt auch Überlegungen nach unseren Informationen, dass es nicht doch nur noch einer ist, ein Stürmer, der kommen sollte, sondern dass sie vielleicht auch nochmal einen zweiten ins Spiel bringen, vielleicht auch um ja gewisse Dinge auf mehreren Schultern zu verteilen. Ja, wenn du jetzt neben den Demirovic noch 2 hinstellst, vielleicht eher in die Riege, ist noch in der Entwicklung begriffen, ja, jetzt nicht kein ganz junges Talent mehr, aber jemand, der halt noch ein paar Schritte machen muss, vielleicht auch jemand, der nur per Laie kommt, ja. Ich glaube, da ist momentan, gibt es da gar keine Denkverbote, weil, David hat es richtig gesagt, weil man eben schon schauen muss, dass man ja sich da auch nicht an der Nase durch die Manege ziehen lässt von Herrn Blum. Ja, Tony Blum ist der Mastermind von Brighton & Hove Albion, ehemaliger Pokerspieler, Spitzname. Wer hat ihn drauf?
Nein.
The Lizard, die Eidechse. Ja, so hat er sich genannt am Pokertisch und hat mittlerweile verdient er sein Geld natürlich nicht mehr durch Poker, sondern er hat eine Daten-Scouting-Putze aufgezogen, die nennt sich der Star Lizard. Ja, also damit ist man in der Lage, Sportdaten zu analysieren, auszuwerten, darauf Schlüsse zu treffen. Damit scouten die auch zum Teil. So kam zum Beispiel Dennis Undaff nach Brighton, der ja von vom SC Weihe über Meppen und Saint-Gilloise, sag ich mal, nicht den alltäglichen Weg gegangen ist in die Premier League. Ja, aber auch in der Bundesliga ist dieses Tool verbreitet. Also in News, in viele nutzen das. Gibt einige in dieser Kategorie einige Tools, die man da nutzen kann, auch so ein bisschen hat. Der Ex-Sportchef hier hat ja ein eigenes mit Match Matrix. Ja, also da gibt es jede Menge solcher Anbieter. Und das von Tony Blum, Star Lizard, ist eben eins. Gut, eine Planstelle gibt es dann aber doch noch. Ja, und die hat mit dem zu tun, den wir vorher so ein bisschen gestreift haben, ohne wirklich seinen Namen richtig zu nennen. Ne? Waldemar Anton, ja, der auch zu Borussia Dortmund gewechselt ist und da eben nur durch seinen Weggang klafft eine Lücke in der Abwehr, obwohl der VfB einige Innenverteidiger eigentlich jetzt schon unter Vertrag hat. Na, wollen wir sie mal aufzählen? Kriegen wir sie alle zusammen? Felix, komm, die hast du doch locker drauf.
Wir haben Roh, Neuzugang Chabot, Zagadou, auch wenn er noch nicht 100% fit ist, aber irgendwann Richtung Saisonstart dürfte es da ja auch wieder gut aussehen. Du hast einen Henrichs, theoretisch könnte auch ein Stergio spielen. Pause Jugend, auch interessant. Vielleicht können wir da auch schon quasi Vollzug vermelden, auch wenn es der VfB nie offiziell gemacht hat. Chase auch?
Ja, Chase auch. Da gibt es übrigens eine, eine gewisse Fehlinformation, die da kursiert, nämlich dass dessen Vertrag zum 30.06. ausgelaufen wäre. Dem ist nicht so. Der hat noch einen Vertrag hier bis 30.06.25. Ist aber dennoch jemand, wo man auch überlegt bei entsprechender Entwicklung, dass man da nochmal draufpackt, denn er ist ja auch für gewisse Märkte, die man sich erschließen möchte, ein Gesicht, aber dazu kommen wir nachher vielleicht auch noch kurz. Ja, aber Chase ist in dieser Reihe mitzunennen, damit hast du tatsächlich alle genannt.
Stenzel ja. Vielleicht noch, wenn man ihn so ein bisschen offensiv
Kalle kann alles spielen, da müssen wir nicht drum rumreden. Ja, dann kannst du im Zweifel auch noch mit ein paar Handschuhen ins Tor stellen. Ja, der Kalle kann einfach alles spielen. Ja, würde ich gerne tatsächlich mal sehen. Kalle im Tor oder Kalle ganz vorne. Könnte ich dem was abgewinnen. Aber gut, Spaß beiseite. Also es ist schon so, dass man da auch nochmal nachlegen möchte. Ja, einfach auch, weil man, wie gesagt, Zagadou, auch wenn er weit ist, ja, würde ich mal nicht damit rechnen, dass der vor Oktober wirklich eine vollwertige Option ist, wenn du 90 Minuten reinschmeißen kannst. Das glaube ich einfach nicht. Ja, weil man muss ja wissen, nach so schweren Knieverletzungen noch zudem bei einer Vita wie seiner, die ja nicht die erste schwere Knieverletzung aufweist in seiner Karriere, da musst du echt vorsichtig sein. Das sind sie auch, weil sie wissen, wie hoch das Risiko ist. Deswegen ist einfach noch ein weiterer Innenverteidiger in Planung und er soll ein Rechtsfuß sein. Richtig, David?
Ja, sie sind ja in Sachen Linksfüßen, du hast Zagadou genannt, schon ganz gut aufgestellt.
Hendricks auch, glaube ich. Hendricks ist auch links, ne?
Ja. Und und noch kurz zu Zagadou, es ist ja auch so, das hat Fabian Wohlgemuth richtig gesagt, er hat so viel Muskelmasse, da musst du einfach dann auch behutsam aufbauen und dann mit der Verletzungshistorie, ich würde also auf keinen Fall damit rechnen, dass der am ersten Spieltag, auch wenn er jetzt, glaube ich, mit nach Japan fliegen soll und schon wieder individuell trainiert, der wird am Anfang noch nicht auf dem Platz stehen.
Ja, damit ist einfach nicht zu rechnen. Gut, dann bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Wie gesagt, es ist noch gute 5 Wochen Transferphase. Transferfenster. Wir werden natürlich da noch mehrfach drüber sprechen. Wir werden jetzt auch ein paar Sachen nur kurz erwähnen und streifen, denn die werden uns vielleicht dann doch nochmal blühen und hier auf dem Tisch liegen. Ja, bei Fürich, habt ihr alle bei uns gelesen, ist die Ausstiegsklausel abgelaufen. Der junge Mann ist jetzt frei verfügbar auf dem Markt, aber es deutet sich überhaupt nicht an, dass er einen Markt hat, denn die Namen, die da immer gehandelt werden als potenzielle Interessenten, die haben keins mehr. Ja, weder Leipzig noch Dortmund noch Bayern scheint da großes gesteigertes Interesse zu haben an dem Spieler. Ein Kandidat, um ihn zu ersetzen, soll Robin Haag sein von Borussia Mönchengladbach. So das typische Horst-Held-Scouting-Muster. Hey, der hat mal 2-3 Buden gegen uns gemacht, den müssen wir uns auf die Liste nehmen. So hat Horst Held hier früher Verpflichtungen getätigt. Grüße an der Stelle.
Nach Union.
Silas, da gibt's ja das Zitat von Mehmet Eser vom Wochenende. Mit Zitaten von Mehmet Eser muss man auch immer ein bisschen aufpassen, aber wenn der Berater eben sagt, jo, der Spieler hat sich entschieden, klar hier zu bleiben, dann kann man da schon mal davon ausgehen. Und es war ja auch so, also auch wenn da immer kolportiert wurde, Fulham hätte dies, Fulham hätte jenes. Also nach meinen Quellen, und die decken sich mit denen von David, lag beim VfB zu keinem Zeitpunkt irgendwas auf dem Tisch, weder letzten Winter noch diesen Sommer, was Silas betrifft, weder von Fulham noch von sonst irgendjemand.
Und der blüht ja auch jetzt so ein bisschen auf, ne? Das ist jetzt auch nur Testspiele, aber ich bring's mal ein bisschen mit aus den VfB-Fankreisen. Man freut sich schon, dass er bleibt und erhofft sich, dass vielleicht wieder ein bisschen, sag mal, der alte Silas zum Vorschein kommt.
Also ehrlich gesagt habe ich diese Entwicklung schon in den letzten 5, 6, 7 Saisonspielen gesehen. Ja, korrigiert mich gerne, aber auch da, auch wenn er ausschließlich von der Bank kam, hast du Veränderungen wahrgenommen im Vergleich zu der Phase Mitte der Saison, wo er schon so ein bisschen auch Körpersprache, Schultern hängen und so. Du hast gemerkt, dass dem nicht alles taugt, ja, dass er seinen Startelfplatz verloren hat und so weiter, logischerweise an Leveling. Hast du schon gesehen. Hinten raus, finde ich, hast du das nicht mehr gesehen. Der hat ganz klar seine Indikatoren haben nach oben gezeigt in den letzten 7, 8 Saisonspielen.
Ja, allein das Tor gegen Gladbach. das spricht ja für sich.
Klar, das machst du natürlich, aber auch nur, weil Gladbach Gladbach ist. Also wenn bei einem anderen Gegner machst du das Tor halt nicht.
Wir gewinnen zumindest mal den Willen aus dem Tor raus.
Natürlich, natürlich.
Und er ist auch ein Spieler, mit dem sich das Umfeld extrem identifiziert. Er ist ja seit 2019 da, ist damit mit Atta Karasor, glaube ich, der Dienstälteste. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch einen vergessen habe, der sonst noch seit 2019.
Renlo, Karasor, Silas, die drei, glaube ich, ja.
Ja.
Oh, nee, Nati noch, ja, die vier, aber ja.
Okay, der geht dann jetzt in seine sechste Saison. Das ist im Profifußball schon ein Brett. Also er ist jetzt nicht niemand. Und auch wenn er jetzt nicht so ganz perfekt immer ins Hoeneß-System passt, eher so ein Umschaltspieler ist, glaube ich, dass am VfB mit den schnellen Schritten in der Umschaltbewegung, mit den raumgreifenden Schritten auch ein Element geben kann, was es so nicht unzählige Male im Kader hat.
Das ist sehr richtig. Und man darf nicht vergessen, finde ich, in dem Kontext, es kommt gerne andersrum, das fällt gerne so ein bisschen hinten runter. Diese ganze Thematik damals mit Paris FC und Berater und Wechsel und Anklage und Pass weg und das ganze Gedöns. Da hat der VfB Stuttgart einen Top-Job gemacht. In Gänze. Und wenn sich ein Verein und damit auch seine Fans so sehr hinter einen Menschen stellen, und ich sage explizit Menschen in dem Fall, weil nur darum geht's, ja, dann vergisst es dieser Mensch nicht. Und genau das kannst du bei Silas halt schon verorten. Ja, und deswegen, ich würde mich auch freuen, er bleibt. Ich würde mich auch freuen, er zeigt erneut diese Tendenzen wie in dem letzten Saisondrittel und hat richtig Bock auf Champions League und glaub mir, da wird es genügend Spiele geben, die der VfB Stuttgart nicht so bestreitet wie in der Liga mit 60-70% Ballbesitz, sondern bist du eher die Mannschaft, die umschalten muss und dann ist das Feld bestellt für genau so ein Spieler. Da freue ich mich sogar drauf.
Ich glaube, da wird sich jeder drüber freuen, Silas Treffer in der Champions League. Wo wir es vorhin kurz hatten von Demirovic, war ja damals auch ganz gut Geld, ne? Also 8 Millionen der zweiten Liga, das hat man so gar nicht mehr groß auf dem Schirm da von Paris, hat es auch bestätigt, ne? Vor allem der Aufstiegssaison in der guten 2021 war es, glaube ich, die ja so überragend war, wo vielleicht auch schon der Abgang drin gewesen wäre, wäre diese Verletzung nicht gekommen, deswegen, ich glaube, da würden sich alle freuen, wenn die Geschichte hier weitergeht.
Richtig, das geht sie auch bei Dennis Simon und bei Thomas Castanaras, die beiden sollen in der dritten Liga die Stützen sein, ja, oder Schützen von mehreren natürlich. Logischerweise gibt auch noch andere Spieler, die eine wichtige Rolle spielen. Aber das scheint so, dass diese beiden Top-Talente hier im Haus bleiben erstmal. Ja, Castanaras hat extra seinen Vertrag verlängert nochmal bis nächste Saison, also 30.06.26. Aber ich sage euch, wie es ist. Also wenn sie jemanden finden und wenn Thomas jemand bringt bis zum 30.08. also jetzt Ende des Transferfensters, der eine Steigerung darstellt zu einem Drittligisten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da nochmal eine Lösung gefunden wird. Andererseits ist es natürlich auch ideal, der kriegt hier bei Fiedler Drittligaspielminuten noch und nöcher, der wird jedes Spiel starten. Ja. Das ist natürlich für die Entwicklung top. Und dass er in der dritten Liga mithalten kann, hat er in Ulm gezeigt. Ja. Also auch wenn da jetzt vielleicht nicht die Tore raussprangen, die man sich erwünscht hat, auf Ulmer Seite, aber die Leistungen, die er gebracht hat, waren immer gut.
Du siehst da halt auch die neuen Möglichkeiten, die der Aufstieg in die dritte Liga jetzt gebracht hat. Castanaras war letzte Saison in der Rückrunde an Drittligisten verliehen. Philipp, du hast es gesagt, an Ulm. Und jetzt kann er die Liga halt vor der Haustüre spielen. Und bei Dennis Simon ist es ähnlich. Den hätte man wohl auch verliehen, wenn die U21 nicht aufgestiegen wäre. Und jetzt kann man sich die Talente halt aus nächster Nähe, auch im Training jeden Tag angucken, was für sich hat. Und in der dritten Liga werden sie schon gefordert werden. Also da hat es Brocken dabei und auch Auswärtsspiele vor stattlichen Zuschauerkulissen.
Wir werden nächste Woche einen kleinen Schwerpunkt setzen. Können wir euch jetzt schon versprechen, denn da steht der Drittligastart vor der Tür. Und wir gucken natürlich drauf, was die Mannschaft von Markus Fiedler da so erwartet. Gut, Transfer, Haken dran, true, ja, guilty und so weiter. Ja. Wir machen weiter, gucken ein bisschen auf den Sommerfahrplan. Gleich die Frage zu Beginn als kleiner Dosenöffner. David, hast Dienst am Sonntag?
Ich habe am Sonntag tatsächlich Dienst, ja, und bin nicht in Japan.
Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Die große Mitgliederversammlung. Felix, bist vor Ort? Gehst hin? Gönnst dir?
Vermutlich eher nicht. Tatsächlich. Vermutlich eher nicht. Das ist so eine Kategorie, muss man wollen und aktuell will ich nicht so recht. Ich habe den Input genossen letzte Woche mit dem Herrn Wenninger. Jetzt haben wir ja den Punkt hier noch drin in unserem Sheet, weil es eben jetzt auch, was ja angesprochen wurde, angeteasert wurde, offizielle Tagesordnung und so ist da. Jetzt ist, glaube ich, alles fertig für den Sonntag. Und dann mal gucken, wie viel sich da in die Porsche Arena reinsetzen und vor allem auch wie lange.
Ja, ich bin gespannt. Ich werde mitlesen. Wenn ich dann aufwache, ist der ganze Käse durch in Japan. Dann gucke ich mir erstmal an, was ihr da so alles zusammengeschrieben habt. Und wer dann der Präsident ist des glorreichen Vereins von 1893. Wenn ihr euch nochmal umfassend über die Mitgliederversammlung informieren wollt, dann schaut natürlich im Vorfeld bei uns vorbei, logischerweise. Ja, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten.de. Da gibt's jede Menge Stoff, auch im Vorfeld. Wir werden euch dann auch am Tag der Veranstaltung einen Live-Blog haben. Wir werden ein bisschen Video produzieren und werden eben schauen, euch da aus der Halle raus, so gut es geht, auf dem Laufenden zu halten, einzuordnen. Und der VfB bietet eben auch nochmal den klassischen Weg an den Vorfeld. Unter mgv.vfb.de findet ihr alles zusammengefasst, was ihr wissen müsst zu den beiden Präsidiumskandidaten, zur Veranstaltung an sich, zur Tagesordnung, dies, das, Abwahlanträge, was da eben alles so eine Rolle spielen wird. Es wird jede Menge sein, deswegen schickt man auch drei Leute hin, David, oder? Wie viel gehen hin?
Wir sind tatsächlich zu dritt, der Carlos Ubina und der Gregor Preiß.
Du, Carlos und der Gregor?
Genau.
Ha, da guck an. Also, könnt ihr euch darauf verlassen, dass ihr da draußen jede Menge punktgenau serviert bekommt rund um diese Mammutveranstaltung, die, ja, Rainer hat es letzte Woche schon gesagt, so 7-8 Stunden müsst ihr rechnen, wird die Nummer dauern, ja. Und wir werden mal schauen, was dann nachher da rauskommt. Ich kann euch jetzt schon versprechen, den Verein wird es weitergeben. Ne? Das ist so ziemlich sicher wie das Amen in der Kirche.
Den sogenannten Riesen, wie wir aus dem aktuellen Wohlgemut-Interview.
Der Felix macht hier die Überleitung. Ja, halt mal.
Ja, ein interessantes Interview, ne? Also ich sehr untypisch Brust raus, würde ich sagen. Also der VfB weiß schon immer, was er kann und ist, glaube ich, auch keiner, der sich irgendwie versteckt und sagt, ja, jetzt sind wir mal Champions League, aber wir wissen auch nicht so recht, warum. Die wissen schon, warum. Aber so hervorzugehen, der Riese, und ich, wie hieß es irgendwie, glaube ich, wild entschlossen quasi jetzt anzugreifen und so, wäre man auch bei Thema Demirovic, bei Thema Undav eben das Geld jetzt auch auszugeben, um eben die Chance jetzt wahrzunehmen, jetzt Champions League, ne, wenn nicht jetzt, wann dann. Aber schon ein ziemlich interessantes und auch offensives Interview.
Ich weiß nicht, ich würde mal David erstmal noch vorlassen. Wie schätzt du das ein, was da der Sportvorstand den Kollegen gesagt hat?
Ich sehe es ähnlich wie Felix. Es rührt, glaube ich, einfach auch ein Stück weit aus der starken letzten Saison mit dem zweiten Platz und bei dem man sich mit vielen Top-Teams einfach auch mindestens auf Augenhöhe bewegt hat. Und diese breite Brust kommt dann auch nicht aus dem Nix, sondern lässt sich schon herleiten. Ja.
Ich glaube, Wohlgemuth hat auch schon in der letzten Saison so Aussagen, die in diese Richtung gehen, getätigt. Und er hat sie halt anders verklausuliert. Sein Wording ist anders geworden. Ja, ich finde, du hast beim jetzigen Sportvorstand, damals noch Sportdirektor des VfB Stuttgart, schon von Anfang an merken können, dass da jemand schon sehr klar ist, was das Bewusstsein darüber angeht, was der Verein so eigentlich für eine Wucht hat. Ja, aber er ging halt nicht vorschnell damit hausieren, sondern hat eher auf Understatement gemacht, eigentlich was typisch Schwäbisches. Ja, also er hat, bei uns heißt es ja auch immer, ne, Schafer nicht Schwätzer, und dann bin ich erstmal aufgeräumt, ja, und so war es da, finde ich eigentlich auch. Der hat schon immer wieder zwischen den Zeilen, aber sehr deutlich gemacht, dass da richtig was geht und bald vielleicht noch mehr gehen könnte jetzt in der jetzigen Position. Das hat David dann auch richtig gesagt, mit dem Blick auf das Erreichte kannst du halt noch mal ein bisschen mehr die Brust aufmachen. Ja, und ich finde das gut, weil immer noch, auch dieses Sport1-Interview jetzt, ist ja nicht großkotzig. Ja, es ist auch nicht realitätsfern, sondern es ist schon sehr, sehr dezidiert draufgeblickt und realistisch eingeschätzt, wo man gerade steht. Aber eben halt untermauert mit dem, wo man herkommt. Das ist was anderes als noch vor einem Jahr, als Wohlgemuth hier eingestiegen ist, quasi Labbadia über Nacht entlassen musste und so, da war das halt hier ein bisschen anders, ja, unterm weiß-roten Dach, als es eben jetzt der Fall ist, und dementsprechend verändert sich da was natürlich im Wording, in der Wahrnehmung allgemein. Ich finde es insgesamt gut. Ich finde es gut, dass man jetzt nicht den Eindruck erweckt, in irgendwelche Fallen zu tappen, die ja gerne mal ausgelegt werden, ja, und da nochmal den Bogen vielleicht zu Union, man sieht es ja auch irgendwo an den Transferbewegungen, die ja jetzt schon im großen Ganzen abgeschlossen sind, bis auf diese zwei, drei Schlüsselgeschichten noch, aber ansonsten ist es ja eigentlich erledigt, und du hast auch da jetzt nicht die sag ich mal, hochbezahlten und überalterten Ersatzbänke Europas leer gekauft, um dir irgendwie einen Kader hinzustellen, mit dem du jetzt Champions League spielen willst, sondern du hast eben geschaut, dass du möglichst gutes Match findest an Spielern mit Potenzial, an Spielern, die sofort funktionieren, an Spielern, die gut auf deine Needs passen, also auf deine Anforderungen, die dein Kader dir gegeben hat, die der Spielplan dir bietet. Insofern, aktuell kann ich kein anderes Fazit ziehen als ein positives. Ja.
Das kommt, glaube ich, bei den Fans auch sehr gut an. Also auch das Interview, aber auch generell die Aussagen, die ganze Saison ja schon, auch die Hoeneß-Nummer damals, ich komme auf den Zaun, aber erstmal erreiche ich mal was. Ich glaube, das Standing ist ziemlich, ziemlich gut, ziemlich gesund. Und was so ein bisschen dieselbe Kerbe schlägt, was dann in Richtung Stimmung ging vor allem, hat sich auch Demirovic, glaube ich, noch ein paar Freunde gemacht, im Sinne von, ich höre immer Dortmund, ich höre immer irgendwas, über Stuttgart muss man mehr reden. Wie gesagt, das war vor allem auf die Stimmung gemünzt, und sein Interview damals auch nach dem Augsburg-Spiel direkt. Das kommt, glaube ich, alles sehr gut an. Und wo wir bei Erreichen sind, ich nehme den nächsten Übergang mit. Wenn man bei Supercup, den ihr beiden beiwohnt, und da gab es jetzt auch neue Infos in Sachen Ticketsystem, was für die VfB-Mitglieder, glaube ich, interessant ist. Denn bei solchen Spielen oder generell, wie es rauszulesen war, bei Spielen mit wenig Kontingent, also so ziemlich bei jedem Auswärtsspiel eigentlich, außer man nimmt vielleicht die Bayern raus und Dortmund raus, wo es vielleicht mal 7.000, 8.000 Karten gibt, wird es keine virtuelle Warteschlange mehr geben, sondern einen Prozess, wo du dich innerhalb von 3-4 Tagen, die sie vorgegeben haben, bewirbst auf maximal 2 Tickets. So war es ja bisher auch als Mitglied, maximal 2 Tickets pro Verkauf. Und da natürlich auch je nach Preiskategorie, also Stehplatz, Sitzplatz, manchmal gibt es verschiedene Sitzplatzkategorien auch noch, verschiedene Preiskategorien. Darauf bewirbst du dich, und dann irgendwann kommt Absage oder Zusage für die Karten. Das heißt, keiner muss sich an einem Arbeitstag im schlimmsten Fall morgens von 9 Uhr bis 10:30 in irgendeine virtuelle Warteschlange setzen, gucken, wie das seine Zahl runterpurzelt. Das ist, glaube ich, eine ziemlich nette neue Lösung, ein faires System, und wird bei Spielen, die sehr gut besucht sein dürften oder sehr nachgefragt sind, jetzt wohl so erstmal zum Einsatz kommen.
Ja, ich glaube, es wird überall zum Einsatz kommen, oder? Also ich glaube nicht, dass sie irgendwie Unterschiede noch machen werden.
Es stand noch mit drin, dass es auch virtuelle Warteschlangen geben wird. Also jetzt gegen Bilbao zum Beispiel oder bei Heimspielen, glaube ich, kann man das umsetzen. Ich glaube, es geht vor allem über die Blöcke. Leverkusen, was passt da rein nach 10%-Regel, 3.000 oder sowas. Vielleicht diesmal ein bisschen mehr Chancen fürs ein oder andere Mitglied, weil eben die Ultras nicht kommen. Da bleiben vielleicht ein paar Karten mehr übrig für den normalen Verkauf. Aber ich glaube, es geht vor allem um diese geringfügigen Kontingente.
David, was weißt du? Du hast dich in den letzten Monaten immer wieder mal in so Ticket-Themen vergraben.
Tatsächlich das, was der Felix gerade gesagt hat, so ist es. Also das Prinzip der Verlosung kommt bei Spielen mit kleinen Kontingenten. Ich finde es auch nicht schlecht. Ist vielleicht ein bisschen fairer, wie die Leute da stundenlang immer vorm Handy zu halten oder vorm PC. Es ist halt noch die Frage, dass es technisch alles klappt. Das war jetzt auch mit der virtuellen Warteschlange, gab es teilweise Probleme, dass der Link nicht an alle gegangen ist. Wo der VfB auch sagt, das möchten sie in den Griff kriegen, wo sie wohl auch auf einem guten Weg sind. Und wenn das dann klappt, dann kann man, glaube ich, den Ticketverkauf, so gut es halt geht, fair gestalten. Du wirst in der nächsten Saison immer den Fall haben, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot. Das kriegst du nicht gelöst, kriegst du nicht aufgelöst, das Problem. Aber ich glaube, im Rahmen der Möglichkeiten ist es so ganz fair.
Und was, glaube ich, da schon mal angenehm ist, um damit nochmal auszuführen, ist, dass es eben um 2 Karten geht, dass du dich auf maximal 2 Karten bewerben kannst, weil ich weiß nicht, das ist, glaube ich, noch nicht offiziell, habe ich auch nur irgendwo nebenbei gehört, vielleicht wissen wir da was, aber im Champions-League-Verfahren soll es ja auch Losverfahren geben, also wie ich es gelesen habe, halt immer nur für maximal 1 Karte pro Mitglied, was vielleicht auch manche Leute gerade für Auswärtsfahrten abschreckt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob wir da Infos haben.
Ist noch nicht offiziell, aber ja.
Könnte so kommen. Ja, ich weiß dazu gar nichts, sage ich ganz offen und ehrlich. Ich habe mich mit der Thematik überhaupt nicht auseinandergesetzt bisher. Ich kenne es halt nur von anderen Clubs, die in derselben Lage sind, das heißt Mitgliederzahl viel höher als verfügbare Kontingente, und da gibt es auch überall Lotteries, und damit sind, glaube ich, auch alle irgendwo ein Stück weit zufrieden, weil anders geht es halt nicht, anders ist es nicht zu lösen. Die ersten Spieltage hat die DFL angesetzt, der VfB hat erfreulicherweise 3x15:30 bekommen von den 4 Ansetzungen, ja, und einmal das Spiel der Spiele, auf das sich wahrscheinlich viele schon freuen, gegen Dortmund. Das ist Sonntag 17:30. Davor aber gibt es, wie gesagt, den Supercup, und da davor noch dieses Testspiel gegen Athletic Bilbao. Auch da wird es von uns noch einiges zu lesen geben. Wir haben im Vorfeld uns schon mal mit den Basken ausgetauscht. Mal gucken. Die kommen also am Vorabend nach Stuttgart und werden dann hier ein Hotel beziehen, kicken und am Abend danach dann direkt wieder heimfliegen. Aber vielleicht gibt es Möglichkeiten für uns dann noch mal ein bisschen jemanden zu treffen, ein bisschen was aufzuschreiben. Wir werden sehen. Ganz sicher jemanden treffen und ein bisschen was aufschreiben werden wir in Japan. Denn, ihr habt es vorher schon gehört im Werbeblock, wir werden diese Japan-Reise begleiten. Wir werden sie exklusiv begleiten. Stand jetzt bin ich der einzige Journalist, der den VfB-Tross begleitet. Und ich werde jetzt natürlich da nicht im Mannschaftsbus sitzen und mit den Jungs am Essenstisch, aber eben schon die Möglichkeit haben, das Programm dort sehr nah zu verfolgen. Wir haben für euch ein, sag ich mal, so ein Japan-Tagebuch aufgesetzt. Das findet ihr auf Stuttgarter Zeitung und stuttgarternachrichten.de. Da könnt ihr also mit täglich mehrfachen Updates nachlesen, was da so passiert. Wir haben natürlich die Videokamera dabei. Wir haben auch Bilder von dort. Ihr werdet uns nirgends los, egal welches Social Network ihr aufmacht. Überall werden wir aufschlagen, werden wir euch anlächeln und euch Inhalte feilbieten, wie früher auf dem Markt. Ja? Die frischsten Orangen gibt's bei uns. Was den VfB da noch so erwartet, ist ein temperaturtechnisches Brett. Und dazu hören wir jetzt mal ganz kurz den Trainer nochmal.
Also im Mittelpunkt stehen die 2 Spiele, was die Belastung angeht. Wirklich trainieren, intensiv, wird, glaube ich, schwierig. Das müssen wir jetzt sehen. Das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber der Franz war ja letztes Jahr mit Bayern auch schon dort. Der meinte, das ist schon knackig. Deswegen müssen wir abwarten.
Das war Sebastian Hoeneß, und wir schauen mal tatsächlich, wie viele Training-Einheiten stattfinden werden. Wir wollten sie ursprünglich euch auch streamen, aber die eine, die schon zeitgenau angesetzt ist, die ist so früh in Japan vor Ort, dass ihr nachts um 3 aufstehen müsstet, um ein Trainings-Livestream anzugucken, und ich wage zu bezweifeln, dass das viele machen werden. David, ehrlich gesagt, als du mich vor 2-3 Tagen angehauen hast, ich mach da was zu Temperaturen in Japan und so, und ich so im ersten Moment halt reagiert, ja, mach ruhig, und mich dann halt mal in dieses Interwebs begeben und mal geguckt, wie es da überhaupt aussieht, temperaturtechnisch. Dann hat mich der Schlag getroffen, ehrlich gesagt. Was ist da los, David? Erzähl.
Mir ging's wie dir, ehrlich gesagt. Ich hatte das auch nicht auf dem Schirm. Man denkt da bei Japan jetzt nicht als erstes an Hitze, ist aber wohl so. Und ja, wir sind dann da nach dem Spiel in Heilbronn mit Sebastian Hoeneß um so einen Stehtisch gestanden, so 10 Minuten geredet, so die übliche Medienrunde nach dem Spiel. Und dann hat er relativ ungefragt angefangen, von den Bedingungen da zu erzählen, hat sich kundig gemacht, und es ist wohl wirklich knackig. Also geht gerade so zwischen 35 und 40 Grad pendelt, das ist das eine. Und dann kommt halt dazu, dass die Luftfeuchtigkeit relativ hoch ist, teilweise bei 90%. Und kann dann zu gefühlten Temperaturen von bis zu 45 Grad führen, hat zumindest Sebastian Hoeneß gesagt. Und das ist natürlich dann zum Trainieren oder Spielen nicht ideal.
Genau mein Wetter, Leute. Genau mein Wetter.
Du brauchst ja keine Jacke.
Hervorragend. Also auch darüber werde ich natürlich ein paar Takte sprechen, logischerweise. Geplant ist, ihr bekommt natürlich jeden Tag Texte und Kleinigkeiten, Updates von uns vor Ort. Ihr bekommt jeden Tag ein Video-Update von vor Ort. Das ist mal so der Standard, den es geben soll. Und wir schauen mal, was der VfB da alles noch so auf Tasche hat. Ich habe das Programm gesehen, das interne vom Club. Das ist sehr, sehr eng getaktet. Bisschen Zeit für, sag mal, Refreshments werden vielleicht bleiben und auch für ein bisschen Unterhaltung abseits des Fußballfeldes. Es soll unter anderem ein Besuch eines Baseballspiels anstehen. Ja. Baseball in Japan, ein Riesenthema. Ja. Sehr, sehr groß dort der Sport. Und ja, wenn ich nicht einschlafe dabei, werde ich euch natürlich auch davon ein paar Takte berichten. Ich bin sehr gespannt, freue mich drauf, und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf, denn alles, was ihr rund um diesen Trip dann, wie gesagt, von uns bekommt, ist in dieser Form bisher so auch noch nicht da gewesen. Also wir haben da ein Programm geschnürt, das wir auch nicht alle Tage machen und hoffen jetzt natürlich, dass alles klappt. Und nächste Woche, die Folge, die dann auch einen kleinen Drittligaschwerpunkt hat, die wird interkontinental aufgenommen, ne? Weil da werde ich irgendwo
Stuttgart international. Wir sind doch endlich da.
Endlich, genau. Ich werde da irgendwo in, ich glaube, Hiroshima sitzen, in einem Hotelzimmer oder sonstiger Location, wo das möglich ist. Und dann sprechen wir über den Trip, aber eben auch über die dritte Liga, die dann ansteht, mit einem Highlight gleich gegen Hansa Rostock geht's los. Das ist natürlich ein Auftakt nach Maß. Für den VfB 2, da muss man auch nicht drum herum reden. So, ihr Lieben, ich danke euch herzlich. War eine runde Nummer heute mal wieder.
Sehr gerne. Ich freue mich auf die Clips aus Japan. Ich krieg's ja noch ein bisschen früher zu sehen und dann raus damit.
Ja. David, auch an dich herzlichen Dank. Wie immer eine Bereicherung und für euch da draußen, wenn ihr nicht genug von uns Nasen bekommt, ihr wisst, wo ihr uns findet. Insta, X, Facebook, YouTube, Newsletter, WhatsApp, dies, das, Ananas. Also es ist alles Mögliche für euch mit Leute am Start und irgendwo werden wir was haben, was auch euch passt. Insofern folgt uns gerne, lasst euch von uns mit Informationen versorgen, lasst uns ein Sternle da oder aktiviert die sogenannte Glocke, habe ich mir sagen lassen von den jungen Leuten. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und wir hören uns nächste Folge wieder dann mit der 296. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.